Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist die Freisprechanlage. Heute mit dem Thema von der Psychoanalyse sprechen. Hier ist die Gertrud Salm, nein, eigentlich Martin Reuter und Gertrud Salm. Und wir haben einen Gast, der schon einmal hier im Sender war im November 2017 und der auch damals schon über Psychoanalyse gesprochen hat, im Stadtlabor mit Klaus Scharke. Weißt du, wie die Frau heißt?
Leider nein, sie nennt ihren Namen nicht.
Okay, eine sehr anhörenswerte Sendung. Ja, kann man nochmal anhören. In Kassel-Zeitung könnte sie hören. Ja, aber jetzt wird sich unser Gast vorstellen.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Eckhard Beer. Ich arbeite seit 30 Jahren als Psychoanalytiker in Kassel. Ich bin schon sehr früh noch zu Lehrlingszeiten und auf dem zweiten Bildungsweg auf Freud gestoßen, habe dann später aus persönlichen Gründen eine Psychoanalyse begonnen und mich während dieser Zeit entschieden, die Psychoanalyse auch zu praktizieren. Ich habe mich seit Ende der 70er Jahre theoretisch fortgesetzt mit der Psychoanalyse beschäftigt und bin immer noch in Seminaren und Wochenendveranstaltungen tätig. Ich habe mit Freunden und Kollegen zusammen 1999 das Kasseler Forum für Psychoanalyse ins Leben gerufen, 2002 eine Initiative zur Bildung eines Kollegs für die Bildung des Psychoanalytikers gestartet und dort 5 Jahre aktiv bis 2010 mitgearbeitet und 2009 die Werkstatt für Psychoanalyse für soziale und kulturelle Bildung gegründet.
Wow, was für eine Vita. Wir kennen uns auch schon lange. Wir haben zusammen eigentlich mit der Psychoanalyse angefangen, fast angefangen. Du warst ein früher. Ja, wir haben auch einige Veranstaltungen miteinander gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja,
ja, Psychoanalyse. Du bist ja ein etwas, du bist ja nicht ein Psychoanalytiker, wie man es so klassisch denkt. Also du bist kein Psychologe und du bist auch kein Arzt, aber du bist ein ganz spezieller Psychoanalytiker.
Ja, also ich bin vom Grundberuf her Handwerker, habe dann später auch Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und während dieser Zeit mich gebildet. Aber es hat auch eher berufsständische Gründe, die Psychoanalyse auf Arzt oder Psychologen zu beschränken. In der Natur der Sache ist das nicht notwendig.
Das hat nicht unbedingt was mit Anatomie zu tun.
Nein, höchst mit der Seelenanatomie.
Das hat auch mit nicht viel mit Statistik und Stochastik zu tun.
Noch weniger.
Sondern es hat mit dem psychischen Apparat des Menschen zu tun. Also bezieht sich auf Freud, was du...
Ja, auf Freud und auf Jacques Lacan in diesem Fall und andere Kollegen, Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Barlind.
Ja, es wäre nett, wenn du es gleich bis zu Ende noch durchdenkst.
Nein,
lieber nicht.
Das sind einige bekannte Namen in Frankreich, Françoise Dolto, Maud Manoni, die für mich persönlich wichtig war.
Für mich auch.
Ja, so.
Scheißerziehung heißt ihr Buch.
Leider so ins Deutsche übersetzt, der wörtliche Titel heißt eigentlich die unmögliche Erziehung oder Erziehung unmöglich.
Was heißt auf den bezogen auf Freuds Ausspruch der unmöglichen Berufe oder wie? Wahrscheinlich.
Unter anderem, ja. Ja, also sie hat ein weiteres Buch, wo es ja auch um die Schnittstelle von Pädagogik und Psychoanalyse geht, wo das sehr schön herausgearbeitet wird, weil zum pädagogischen Diskurs doch sehr stark dazu gehört, dass der Pädagoge weiß, was der andere wünscht oder was für ihn gut ist. Und das ist etwas, was mit dem psychoanalytischen Diskurs oder der psychoanalytischen Haltung nicht zusammengeht.
Gar nicht zusammengeht,
gar
und zwar
nicht.
Ganz und gar nicht. Ne?
Vielleicht kommen wir noch zu der Verknüpfung von Marxismus und Psychoanalyse. Da sind wir bei Gertruds und meiner Couch, die wir gestern nochmal ausgegraben haben. Das gehörte zur Grundausbildung, nicht, für Studenten der 68er Zeit. Warst du da auch beteiligt oder...
Ich habe mich auf meinem Bildungsweg auch mit Marx und der Theorie des Kapitals beschäftigt. Auf der einen Seite und habe gerade bis vor 2-3 Jahren intensiv über eine längere Zeit in einem Wochenendseminar gearbeitet, das Seminar 17 von Lacan, die Kehrseite der Psychoanalyse, wo es auch nochmal ganz stark um die Verschränkung der gesellschaftlichen Diskurse, des Diskurs des Herrn, des Kapitals geht und wie das abweicht vom Diskurs der Hysterie oder der Hysteriker und dem Diskurs der Psychoanalyse. Also eine ganz spannende Auseinandersetzung.
Das schieben wir jetzt erstmal nach hinten, finde ich auch sehr spannend.
Ja.
Die Frage Marxismus und Psychoanalyse würde ich jetzt wirklich am Schluss, sondern...
Es gibt vielleicht einen Hinweis, den man, wenn Martin das schon jetzt hier einstreut, also bei Marx gibt es den Mehrwert und bei Lacan gibt es die Mehrlust oder das Genießen. Ohne jetzt behaupten zu wollen, dass das völlig identisch ist, gibt es da eine gewisse Strukturäquivalenz. Ja, schieben wir es nach hinten.
Ja, gehen wir von vorne rein. Lacan interpretiert Freud oder bearbeitet Freud neu. Ist das eine richtige Aussage?
Wir haben ja folgende Situation historisch gehabt, dass mit dem Erstarken des Nationalsozialismus und des Faschismus sowohl in Deutschland wie in Österreich Psychoanalytiker, die in großer Anzahl eben jüdischer Abstammung waren, vertrieben worden sind, ins Ausland gehen musste. Selbst Freud ist nach London emigriert und hatten dann nach dem Krieg die Situation, dass die amerikanischen Psychoanalytiker in der internationalen Assoziation die Mehrheit darstellten und damit auch die psychoanalytischen Auffassungen und Theorien bestimmt haben. In Amerika hat sich die Psychoanalyse verbreitet, indem sie ganz stark in den medizinischen und psychiatrischen Bereich gegangen ist und da auch viel von ihrem Biss, ihrer subversiven Seite verloren hat. Und das hat unter anderem zu einer Bewegung geführt, dass Lacan ab den 50er Jahren eine Lehre begonnen hat, die er selbst beschrieben hat als Rückkehr zu Freud, wo es stark darum ging, Freud nochmal sehr, sehr genau zu lesen und nicht weiterzulesen in diesem, in dieser amerikanischen Lesart. Das zunächst mal.
Wobei man dazu sagen muss, dass Freud in Amerika war. Und er ist da eingeschlagen wie eine Bombe, ne?
Ob er wie eine Bombe eingeschlagen also ist, weiß ich nicht, aber es gab Reisen, wo er Vorträge gehalten hat und wo dieses neue Denken, was hier um die Jahrhundertwende im deutschen Sprachraum aufkam, dann zur Kenntnis genommen worden ist.
Ja, zur Kenntnis und in verschiedene Varianten übersetzt worden ist. Dann, die Heiner Mühlmann so beschreibt, ab 20 hat sich ein neues Anwendungsgebiet entwickelt, die Betriebspsychologie. In ihr begegnet uns eine funktionale Beziehung zwischen der Wirtschaft und einer für die Wirtschaft entwickelten Krankheits- bzw. Gesundheitstheorie. Nicht? So ist ein so resümierendes Urteil.
Es ist bezeichnet, es wird dann oder ist dann Psychologie, Psychoanalyse ist dann doch etwas anderes.
Mhm. Ja, ja.
Jetzt kommen wir zu der berühmten Frage, was ist Psychoanalyse?
Ja, die wurde schon einmal gestellt. Wenn ich kurz einen Punkt resümieren darf, ist ein zweifaches Erstaunen bei mir nach dem Abhören der Sendung, was mir dann nochmal deutlich wurde.
Die vom November.
Ja, die Bedeutung, erstens, also die so stark betonte Bedeutung der Sprache und bei der Ausblendung des Blickkontakts mit dem Analytiker. Da hatte ich mir früher immer so schön gedacht, das ist einfach nur eine Entspannungsübung. Nicht? Man legt für die freie Assoziation, die ja da angesagt war, legt man sich auf die Couch und hat keinen Stress und so. Aber dass du, wie du das geschildert hast, dass der Blick mit einem anderen Menschen eine ganz andere Situation hervorbringt, als wenn man ihn nicht sieht. Das hat mich sehr beeindruckt. Also das hatte ich so früher nicht wahrgenommen, wie bedeutend das ist. Ja.
Die Psychoanalyse hat ja etwas mit einer Situation zu tun, wo es darum geht, alles zu sagen, was einem durch den Kopf geht, ohne jede Rücksicht, auch auf sein Gegenüber. Mhm. Und der Blick spielt ja immer insofern eine Rolle, als er auch dass wir unser Sprechen am anderen ausrichten. Mhm. Lacan definiert das bereits als eine Verdrängung. Wenn ich in meinem Sprechen Rücksicht auf den anderen nehme, begehe ich bereits eine
Verdrängung. Verdrängung.
Ja. Mhm. Und das gilt es eben in der psychoanalytischen Situation auszuschalten. Es geht darum, dass ich zu mir und meinem Diskurs finde, der natürlich verankert ist oder verbunden ist, vernetzt ist mit dem Sprechen des anderen. Aber der Unterschied ist, der Blick ist immer der Interpretation anheimgegeben. Wenn der andere die Augenbraue hochzieht
nonverbale Kommunikation.
Kann es sein, dass er nicht einverstanden ist. Es kann aber auch sein, dass er gerade ein Stechen irgendwo verspürt. Und ich nehme es aber als Kritik.
Während dass die Nase das Wort juckt.
Ja, genau. Das Wort ist schon als etwas Drittes im Raum, ja, auf das sich zwei immer beziehen können.
Wobei, ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wenn man jemand im Rücken hat, den man nicht sieht und den man nicht hört. Diese Situation ist nicht nur so, dass ich da liege und frei vor mich hin assoziiere, ne? Also wie ich morgens beim Aufwachen das ganze Zeug da durch den Kopf wandle, sondern es ist so, dass ich auch eine Autorität im Rücken habe. Also ich habe etwas, wo das Sprechen hinzielt, auch wenn ich es nicht sehe und auch wenn ich es nicht höre.
Das kann sein, dass da ein großer anderer sitzt, aber es könnte auch sein, dass ich diesen anderen ganz vergesse und mich meinem Sprechfluss überlasse.
Ja, gibt's das?
Und das wäre und mich selbst mit dem auch überrasche, was ich mich sagen höre, oder überrascht bin, dass dann jemand etwas betont, hervorhebt, unterstreicht oder wiedergibt.
Mhm. Also ganz stumm bist du nicht, du sagst dann schon mal was, oder?
Aber ist das sicher. Berühmte
entweder das, also es geht schon auch darum, dass im Raum bleibt, dass gehört wird. Mhm. Ja. Und nicht jemand dann also in dem allein gelassen wird.
Okay.
Du hattest aber, glaube ich, die Frage, könnte noch etwas ausgeführt werden? Rückkehr zu, von Lacan zu.
Ja.
Wie würdest du das? Gertrud sagt, es ist für sie eine Umarbeitung oder durch die
Fleischwolfsdrehung. Nee, für mich ist es tatsächlich, das sind zwei so unterschiedliche Sprachwelten. Also bei Freud kannst du eher sagen, der ist unterhaltsam, ne? Der ist fast essayistisch.
Das hat mich überrascht, wie sie das heute Morgen gesagt
hat. Also wenn du die Traumdeutung liest, das ist ja auch ein Stück Literatur.
Das ist Literatur.
Genau. Und bei Lacan empfinde ich das nicht als Literatur, sondern ich empfinde es als ganz, ganz knallharte Theorie mit sehr witzigen und sehr, sehr erstaunlichen Implikationen. Das finde ich ein sehr großer Unterschied. Ich habe manchmal das Gefühl, er nimmt den Freud und presst seine Essenz raus, ne? So habe ich den Eindruck gehabt.
Also es ist sicher nicht umsonst, dass Freud den Goethe-Preis bekommen hat. Er ist ein großer Stilist und es ist ein Vergnügen, ihn zu lesen. Wenn man sich aber intensiv mit dem Freudschen Werk beschäftigt, dann liegt die Schwierigkeit hinter diesem brillant gebildeten Text in der zum Teil gleitenden, changierenden Begriffen. Also da kriegt man die Schwierigkeiten, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Und bei Lacan muss man unterscheiden zwischen den Seminaren und den Schriften. Du hast mir vorhin verraten, dass du hauptsächlich dich über die Schriften genähert hast. Das ist Hardcore, das ist hochverdichtete Theorie, die aus einer Seminartätigkeit hervorgegangen ist. Und die Seminartätigkeit von Lacan ist 24, 25 Jahre oder noch länger, wenn man von Anfang an zählt. dass er sich jede Woche oder alle 14 Tage hingestellt hat und gesprochen hat, vielleicht mit ein paar Stichwörtern auf einem Zettel, also eine Theorie weiterentwickelt hat im Sprechen. Und da gibt es schon eine andere Zugänglichkeit. Gleichwohl gegenüber der großen Stilistik und dem Vergnügen, Freud zu lesen, ist es der Versuch, der Täuschung insofern vorzubeugen, man würde verstehen. Die Dinge wären eindeutig. Sondern dieses Sprechen von Lacan versucht gleichzeitig seinem Gegenstand gerecht zu werden. Und dann gibt es eben auch bestimmte Neologismen, Wortneuschöpfungen, mit denen er auch versucht, dann ein theoretisches Problem auf den Punkt zu bringen.
Ich würde noch mal zur Stilistik Freuds, weil du sagst, es erschließt sich nicht so von vorne. Also ich meine mich zu erinnern, seine Bestimmung des...
Ja, ich gucke auf die Uhr. Okay. Ich bin der Chef hier.
Der Gast schaut zur Uhr, er möchte gerne nach Hause gehen. Nein, nicht. Den Triebbegriff, den definiert er doch als etwas zwischen Soma und Psyche, wenn ich mich recht entsinne.
Als Grenzbegriff.
Grenzbegriff. Mhm. So. Ja. Das ist nun, was ist jetzt? Das ist ja auch schon fast Lacan, ja.
Da ist Freud von großer theoretischer Schärfe. Ja, das ist weder etwas, was im Physischen ist, noch rein psychisch, sondern es gibt genau diese Verbindung. Lacan hat das später auf eine andere Weise formuliert. Er hat gesagt, die Sprache zweigt an den Körper an. Heute ist es ja so en vogue geworden, von Psychosomatik zu reden. Mhm. Und da gibt es so wichtige kleine Hinweise, wo er sagt, seit langem habe ich mir abgewöhnt, zwischen Körper und Psyche zu unterscheiden. Lacan. Mhm. Ja. Mhm. Bezeichnet Freud in seinem großen Text Triebe und Triebschicksale 1914, wo er sagt, das ist ein Grenzbegriff zwischen diesen beiden Feldern, die nicht bruchlos ineinander zu übersetzen sind. Und er unterscheidet ja dann am Trieb vier Begriffe, den Drang, die Quelle, das Ziel, die Befriedigung, was haben wir noch, und den Weg. Glaube ich.
Ja. Sind wir bei 5, aber ist in Ordnung.
Das macht nichts. Der Weg liegt ja dazwischen.
Drang,
Befriedigung.
Die Quelle, Befriedigung.
Quelle, Befriedigung.
Und das Objekt. Der Weg ist Quatsch, das Objekt.
Das Objekt.
Das war das, was dich heute Morgen beschäftigte, weil wir haben über das Gewicht, das die Sprache bekommt, diskutiert. Und Gertrud fragte dann, wo ist der Leib?
Ne? Also sagen wir mal so, die Sprache ist ja leiblich. Das heißt, wir haben ja einen tönenden Körper, wir haben eine Brust und das tönt ja in uns auf und runter. Alles tönt mit der
Stimme.
Stimme, Vibration und alles. Also es ist was Leibliches und es ist gleichzeitig außer dem Leib. Ne, das ist ja im Leib und außerhalb des Leibes. Muss ja nach außen gehen, sonst hört es keiner.
Vielleicht können wir an dem Punkt nochmal auf Sprache ist oder sein kann. Gut, sie kann geschwätzig sein, aber es ist bereits auch da eine Trieblichkeit im Spiel, in der Lust am Sprechen und am Hören. Aber wenn wir etwas grundsätzlicher werden, dann ist es doch so, dass wir uns als Menschen nur begreifen können über das Sprechen, über Worte, über symbolische Repräsentanzen. Also das, was wir als Bewusstsein von uns haben können, ist sprachlich repräsentiert.
Heidegger geht noch ein Stück weiter, oder ich weiß nicht, ob es weiter ist, das Haus des Seins, nicht? Das ist eine merkwürdige Formel.
Ja.
Die magst du nicht so.
Das ist Heidegger, das ist durchaus zutreffend.
Gehen wir wieder zurück auf den Hauptstrang.
Das ist die Wichtigkeit des Sprechens. Und jetzt hatten wir ja vorhin schon diesen Begriff des Unbewussten gestreift. Einerseits habe ich vorhin gesagt, das Wort ist als ein Drittes da, und gleichzeitig haben wir die Situation, dass die Sprache auch vieldeutig ist, mehrdeutig ist, ja. Und darin, in diesen Vieldeutigkeiten, wie in der Poetik, in der Lyrik, versteckt sich auch das, was das Unbewusste begehren, das Unbewusste wünschen sein kann. Was über das, was ich bewusst von mir realisiere oder auch von meinem anderen Gegenüber realisiere, hinausgeht.
Das wäre, also das Unbewusste wäre das Unaussprechliche, oder?
Vielleicht. Das Unbewusste, zum Unbewussten direkt haben wir keinen Zugang. Also Freud spricht von Vorstellung, Repräsentanzen. Wir haben immer nur Repräsentanzen des Unbewussten. Ableger, Hinweise. Wir können es versuchen zu deuten. Ob in der Psychoanalyse eine Deutung trifft, etwas Richtiges benennt, zeigt sich daran, was sie dann an Effekten hervorbringt. Ja, also ob es eine Veränderung im Leben des betreffenden Subjekts gibt, oder ob neue Erinnerungen, neues Material, wie Freud sagt, dann daraufhin zutage kommt.
Und jetzt ist der Moment, wo ich...
Kurze Frage. Hast du eine Ahnung, wann der Begriff des Unterbewussten erfunden worden ist, um das Unbewusste, sozusagen das nicht Zugängliche, zu entschärfen?
Das ist natürlich eine riesen Mogelpackung, die versucht, die Radikalität dieser freudschen Erfahrung völlig zurückzunehmen. Unbewusst ist radikal nicht bewusst, nicht direkt zugänglich, unterbewusst, ein bisschen weniger bewusst. Das würde eher dem, wenn man das jetzt ernst nehmen wollte, dem freudschen Begriff des Vorbewussten entsprechen. Das heißt, etwas, was mir generell bewusstseinsfähig ist, aber gerade nicht im Bewusstsein ist. Ja. Also unterbewusst ist eine Mogelpackung.
Ja, aber du hast, weißt nicht, ob es die Amis erfunden haben oder
wer auch. Ich glaube, C.G. Jung hat es. C.G. Jung hat es angeführt.
Das können wir.
Das war C.G. Jung. So, ich mache jetzt mal Musik.
Durchaus auch in diesem Sinne, wie Freud sagt, wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein. Also bestimme, was du in deinem Leben realisieren willst, welches Begehren du realisieren willst, von der Tatsache deiner Sterblichkeit her. Und tue nicht so, als wäre es unendlich.
Also ich finde es aber eigentlich eine bessere Prognose zu sagen, ich habe ein unendliches Leben, ehrlich gesagt. Wir streiten uns da immer drüber, weil du auch von der Endlichkeit her denkst und ich denke einfach von der Offenheit her. Wenn es Schluss ist, ist Schluss.
Ja.
Da machen wir jetzt nicht unbedingt ins Hemd.
Aber zwischenzeitlich vergisst du das manchmal, beziehungsweise wenn du jung bist, denkst du sowieso nicht dran, das ist doch klar.
Ja, sicher. Naja, mit 7 denkst du sehr intensiv dran, dass du stirbst.
Ja, es gibt so
Zeiten. Also nee, dass die Eltern sterben. Man selber stirbt dann noch nicht.
Stimmt. Ja, aber vom Tod wissen wir sowieso nur durch den anderen.
Das stimmt. Das haben wir schon in der Praxis sogar erfahren, mehrmals. Aber sag, das Unbewusste. Wir kommen als nackte Wesen auf die Welt und haben wir dann Unbewusstes?
Das weiß ich nicht. Aber
ist ja kein Mediziner.
Nein, das kann auch kein Mediziner sagen, schon lange nicht. Man könnte auch sagen, dann sind wir völlig unbewusst, also vollkommen unbewusst, weil es da noch gar kein bewusstes Subjekt gibt. Wo beginnt der Mensch zu existieren? Also eine mögliche Denk- und Betrachtungsweise ist, dass ein Mensch zunächst mal in den Wünschen und Fantasien seiner Eltern zum Leben kommt. Und zwar lange, bevor er gezeugt ist.
Richtig. Ja?
Weil es braucht dieses Begehren des anderen, damit ein Leben in die Welt kommt. Und dann werden wir ja erstmal als physiologische Frühgeburten geboren sind.
Wir kriegen vorher schon Namen meistens.
Genau, wir werden ganz wichtig, also weil wir ja vorhin über die Sprache gesprochen haben, ja, dass der Mensch zunächst mal gesprochen ist, auch möglicherweise bevor er gezeugt wird oder bevor er auf die Welt kommt, geboren wird. Und sind dann auf den anderen angewiesen, ohne den anderen nicht lebensfähig. Und diese enge Verbindung macht dann die Voraussetzung für das, was zum menschlichen Sein wird. Wir können davon ausgehen, dass wir in den ersten Lebensjahren eine ganz andere Organisation von Wahrnehmung und Erinnerung haben, als die dann mit zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr stattfindet. Mit dem Spracherwerb findet eine Umarbeitung statt, die auch in bildgebenden Verfahren also nachgewiesen werden kann. Ja, weil nach einer anderen Logik vorher abgespeichert wird und über die Sprache eben vieles komprimierter gehandhabt und gedacht werden kann.
Also Lenk sagt ja, also man sieht es ja bei den kleinen Kindern, bis drei sind die begeistert, die ganze Welt steht ihnen offen und sie sind unglaublich, da springen die Synapsen. Ne? Mhm. Und dann gibt es wirklich eine Zäsur, das sagen die Neuropsychologen auch, also da gibt es eine, oder Neurologen, da gibt es eine Zäsur, das bricht das alles zusammen. Und dann müssen sie sich spezialisieren. Ja. Und das hat Lenk zusammen mit dem Ödipus-Komplex verbunden. Ja. Ne? Ja. Also dieser Zusammenbruch und die Spezialisierung.
Was ja heißen würde, das ist ein Übergang einer dualen Struktur zu einer tertiären Struktur gibt. Mhm. Ja, also wenn das Kind zunächst mal versucht, auch aus Gründen des Überlebens, also das Objekt der Mutter, des anderen zu sein, Objekt des Begehrens des anderen zu sein, in der Diade, muss es feststellen, dass im besten Fall die Mutter noch ein anderes Begehren hat. Wenn es darin eingeschlossen wäre, wenn das gelingen würde, gäbe es keine wirkliche Entwicklung, dass die Mutter noch ein anderes Begehren hat. Das kann ein anderer Mann, der Vater sein, das kann die Arbeit sein, irgendein Interesse. Und das öffnet für das...
Das Handy?
Das Handy kann es sein. Das öffnet für das Kind den Blick oder das Interesse für die Welt. Was gibt es da noch, was die Mutter mehr interessiert als mich? Und so kommt es zu dieser ödipalen oder Dreierstruktur, wie wir gerade gesagt haben.
Und wann fängt es an, also du sagst, das Unbewusste ist eigentlich da und ist, das Bewusste entwickelt sich eigentlich erst, entwickelt sich, denken wir so, wird auch so beschrieben in der Literatur und wir haben es ja auch selber erlebt bei unseren Kindern. Wann fängt es an, dass diese Konflikte entstehen, die ich dann nicht mehr lösen kann, die ich nicht erinnern kann, aber die meinen Lebensweg so einschränken, dass ich hinterher zu dir kommen müsste oder zu einem Psychoanalytiker oder überhaupt gucken muss, wie komme ich mit meinen Konflikten zurecht?
Ich glaube, dass sich das gar nicht zeitlich verorten lässt. Es kann sein, also dass Dinge, die lebensentscheidend sind, schon in der vorvorigen Generation begonnen haben, sich zu entwickeln.
Die Generation, klar.
Erlebnisse, die die Elterngeneration hatte, ob jetzt im familiären Dramen oder in sozialen Dramen, Kriegserfahrungen, Traumatisierung.
Oder Generationen hinweg.
Dinge, die ungelöst waren. Es gibt kann Tragödien geben, die um das erste Überleben gehen, also bei der Ernährung. Es hört nie auf, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob mir Erfahrungen, die hart sind, erst dann zustoßen, wenn ich schon eine psychische Struktur ausgebildet habe, oder ob das davor passiert. Mhm. Aber zeitlich das jetzt einzugrenzen, ist ein bisschen...
Also das Unbewusste hat ja keine zeitliche Struktur, wenn ich mich recht entsinne.
Das Unbewusste ist zeitlos, so sagt es Freud. Ja, und so ist es ja auch möglich, dass Dinge, die vom Bewusstsein ausgeschlossen sind, also in der Verdrängung sind oder in die Verdrängung also geschoben werden, dann auch dort lebendig bleiben wie am ersten Tag. Also es gehört zur Erfahrung des Psychoanalytikers, dass nach 10, 20, 30 und mehr Jahren also Erlebnisse auftauchen in einer Frischheit und auch bedrängend und lärmend, weil sie keiner psychischen Verarbeitung in diesem Zustand des Unbewussten, des Verdrängten zugänglich waren.
Also, Martin, du musst mich jetzt unterbrechen. Ich bin
jetzt
Ja, es macht mich total neugierig. Also, es gibt ein topisches Modell, also das Ich, das Es und das Über-Ich. Das ist ja sehr strukturiert, was gehört zu wem und was. Und dann gibt's aber noch dieses dynamische Modell des Unbewussten, des Vorbewussten und des Bewussten. Stimmt das? Ja, genau. Also das Unbewusste ist das Es? Das stimmt nicht so ganz. Ne? Die sind nicht so ganz deckungsgleich. Das sind verschiedene Entwicklungsschritte gewesen bei Freud.
Ja, das hat er auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich beschrieben. Mit der Schrift Das Ich und das Es von, wenn ich es richtig erinnere, 1923 legt er dar, dass auch es unbewusste Ich-Anteile gibt, ja, während das vorher mehr, wie du gerade beschrieben hast, auf der Seite des Es war. Und dazu gehört ja dann noch das Über-Ich in dieser Terminologie, wobei wesentlich das ist, dass es da um das Ich-Ideal geht. Mhm. Ja.
Das habe ich immer als moralische Instanz oben gesehen.
Ja, es ist die moralische Instanz.
Gott, Vater und den Eltern und alles, was sonst noch so gibt.
Ja, aber und da zeigt sich auch, also wie genau Lacan Freud liest, also weil es da an einer Stelle in zur Einführung des Narzissmus ist der Text 1914, wo Freud vom Ideal-Ich und dem Ich-Ideal spricht. Ja. Und das steht im Freudschen Text, das hat niemand gelesen oder scharf gemacht. Und während das Ideal-Ich, das ist diese Kindheit, von denen du gesprochen hast, unter drei, die von sich selbst begeistert sind und denen die Welt nichts kostet. Also dass der Teil in jedem Menschen ist, wie er sich selbst als liebenswert sieht, ja, also in Spiegelsituation, und das Ich-Ideal dann eher die Seite repräsentiert, wie ich glaube sein zu müssen, um vom anderen noch geliebt zu werden, ja, anerkannt zu werden. Und darüber findet allerdings gleichzeitig auch die Sozialisierung des Menschen statt. Mhm. Ja, wenn ich diese Seite in mir nicht entwickle, dann wird es sehr, sehr schwierig im Sozialen.
Dann werde ich Autist werden.
Ich glaube nicht, eher asozial. Ja, okay. Also mit dem Autismus, das ist noch...
Ist nochmal ein extra Feld, ja, auch interessant, ja, aber ja, extra. Mhm. Ja. Ja, und jetzt, und das Unbewusste ist ja eigentlich ein dynamischer Begriff. Ne? Das ist ja vorhanden, man kann es nicht greifen, man hat auch keinen Zugang dazu, man hat nur eine Ahnung, dass irgendwas ist. Oder ja, vielleicht nicht mal das.
wenn wir es verknüpfen mit dem von dir benannten Begriff des Es, dann ist es das Reservoir, aus dem wir leben. Mhm. Ja, also die Seite des Bewussten ist ja demgegenüber ein kleiner Teil, während wesentliche Abläufe in uns ja assoziativ, ja, und da kommen wir wieder auf die Grundregel, ja, assoziativ sind. Wir sehen, merken das an unseren Träumen, dem Traumgeschehen. Also wir brauchen nicht die bewusste Steuerung, damit hochintelligente, intelligible Vorgänge in uns ablaufen. Das läuft assoziativ nach bestimmten Assoziationsgesetzen von Gleichzeitigkeit, Gleichklang, und ja, so weiter.
Das Unbewusste kam bei mir heute Nacht an, indem ich einen Psychoanalysetraum hatte.
Den erzählen wir aber jetzt
nicht. Nein, das hatte, ist gar nichts Besonderes. Ich war nur total entspannt. Also ich hatte das Gefühl, wach zu sein. Und auf meinem Bett, auf meiner Decke waren verschiedene Utensilien, wie meinetwegen eine Brille oder ein Symbol oder ein Buch. Plötzlich hatte ich dieses Buch auf der Bettdecke. Aber der ganze Vorgang...
Du hast die heutige, das heutige Gespräch in deinem Traum vorbereitet.
Ja, ja, aber das war total entspannt. Also man hat ja viele Albträume, nicht? Aber das war ein Beruhigungstraum, sehr merkwürdig.
Ja, was ich jetzt, ich glaube, es passt nicht ganz dazu, aber was ich irgendwann mal erkannt habe, morgens früh mal wieder, war, dass wir ja unglaublich viel im Imaginären sind. Wir sind ja, wir stellen uns ja ganz viele Sachen vor. Wir sind ja permanent in einer Welt, die nicht greifbar ist. Nur wir wissen das nicht, dass wir ständig da sind. Wir denken, wir sind handelnde, rationale Wesen. Aber eigentlich sind wir ganz woanders. Und zwar ganz, ganz viel Zeit davon. Das ist nicht das Unbewusste, glaube ich.
Nein, das ist die Welt der Vorstellungen, der Fantasien. Und darin ist aber etwas davon eingewoben. Mhm. Ja. Diese Fantasien sind eben auch dann die Stütze unseres Wünschens oder unseres Begehrens. Davon wird es getragen, aber so wie etwas zwischen den Zeilen, zwischen den Vieldeutigkeiten der Worte an Sinn und Bedeutung läuft, ist auch etwas in diesen Bildern. Und es geht zum Beispiel in einer Psychoanalyse darum, einen Zugang auch zu dem Phantasma zu kriegen, was mein Begehren trägt. Hm. Ja. Über die Wiederholung dessen und die Erzählung dessen, was meine Fantasien und Wünsche sind.
Jetzt darf ich mal?
Jetzt darfst
kurz,
du mal.
Können wir vielleicht mal eine Dreierkette von Lacan, die mir bis heute rätselhaft bleibt, weil er dort das Imaginäre angesprochen hat, nicht? Er unterscheidet ja das Symbolische, das Imaginäre und das Reale. Und das Reale erklärt er zum Unmöglichen, nicht? Also vielleicht kannst du diese Dreierkonstellation uns entschlüsseln.
Ja, die Welt des Imaginären ist die Welt des Bildhaften, der Vorstellungen, der Fantasien, Welt des Symbolischen ist die Welt der Sprache, der Logik, der mathematischen und physikalischen Gesetze, und darunter liegt eine Realität, die als solche nicht zugänglich ist, sondern immer wieder in die Sprache unserer Wahrnehmung, wie Freud das sagt, übersetzt werden muss. Also schon bei Freud steht dieser Satz, das Reale an sich wird immer unerkennbar bleiben.
Also ist das so ein Unbewusstes offensichtlich.
Im Sinne vielleicht von das Ding, von Kant, ja, also da gibt es etwas, das aufgespalten wird, also Freud hat ja auch das Urverdrängte, was nochmal etwas anderes ist als das Verdrängte. Jedenfalls auch da wieder, wir haben vorhin gefragt, was macht diese besondere Lesart Lacans aus? Mhm. Er liest an dieser Stelle den Begriff des Realen bei Freud. Mhm. Und das, um auf deine Frage zurückzukommen, Lacan hat diese drei Register als die drei Register der Realität genommen, die miteinander verknüpft sind, wie in einem borromäischen Knoten. Mhm. Ein borromäischer Knoten ist eine Verschlingung von drei Schlingen, die nur zu dritt hält, ja. Und wenn man eine trennt, auseinanderfällt. Ja. Und insofern ist es für uns auch wichtig, wie diese drei Register zueinander stehen. Mhm. Ja, und wenn eines dieser Register also anfängt unterzugehen und dann kann es anfangen zu pfeifen, also bis hin in die Psychose.
Mhm. Ach so, kann man das Stichwort nochmal aufnehmen?
Psychose, ja bitte.
Ist es richtig, dass Freud sich ungerne den Psychosen zugewendet hat? Also den, wann sind sie eigentlich wirklich aufgenommen, aufgegriffen worden?
Das weiß ich so nicht, ob er sich dem ungern zugewendet hat. Es gibt eine große Arbeit von Freud, wo er sich mit dem Präsidenten Schreber beschäftigt.
Den kenne ich.
Ja. Den kenne ich auch.
Und was wichtig ist, ist, dass wenn es sich um eine manifeste Psychose handelt, man nicht in derselben Weise psychoanalytisch arbeiten kann.
Wie mit der Neurose.
Wobei das Hören und Sprechen auch da sehr, sehr wichtig ist, dass es jemanden gibt, der hört und jemanden gibt, zu dem gesprochen werden kann, damit diese schreckliche Einsamkeit so gut es geht gelöst wird.
Naja, und der nicht korrigiert wird.
Freud hat ihn ja gar nicht selbst hören können, sondern er hat das als eine Art Fremddiagnose, nicht sozusagen. Das hat man ihm manchmal angekreidet, aber was soll's.
Ich würde gerne noch ein wenig Musik machen.
Ja. Oh, wir sind aber wirklich jetzt.
Ja, ich muss leider ausblenden.
Nein, du musst mal sagen, wo wir drin sind.
Wir sind in der Freisprechanlage mit Eckart Behr. Stimmt, das habe ich vorher auch vergessen. Danke.
Ja. Darf ich?
Gut. Los, leg los.
Du hattest in der Stadtlabor-Sendung von sozialen Desastern gesprochen und da möchte ich dann jetzt zum Schluss mal drauf kommen, weil wie der Analytiker, also in seiner Alterswahrnehmung natürlich, wir beobachten ja alle, was Kriegszündler und diese ganzen Aggressionisten alle tun, nicht? Und da kann man leicht fundamental depressiv werden. Ich würde, das soziale Desaster wird unter anderem natürlich von einer Eigenschaft des Menschen betrieben, die Freud, also in einem unglaublichen Zitat, wie ich finde, aus dem Unbehagen, wie heißt es eigentlich an, oder in der Kultur?
In der Kultur.
Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alledem ist, dass der Mensch nicht ein sanftes, liebebedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu verteidigen vermag, sondern dass er zu seiner Triebbegabung auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nächste nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunutzen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten. Deutlicher kann man es, glaube ich, nicht und schlagender. Also dieses Zitat verfolgt mich, seit ich es kennengelernt habe.
Ja. Ja, das ist der Freudsche Realismus. Man kann sagen, so ist der Mensch, so ist er auch.
Ja, die beiden Seiten.
Ja. Was natürlich erschwerend hinzukommt, wenn Institutionen und ökonomische und staatliche Organisation das nochmal fördern.
Nochmal wieder auflegen.
Ja.
Also in Kriegsformen, in Ausbeutungsverhältnisse und so weiter.
Ja. Schon in der Organisation der Arbeitswelt. Ja. Also die Zeitarbeit ist eine Form moderner Ausbeutung. Ja. Der Betrug, der an den Menschen vorgenommen wird. Gestern Abend lief in Arte eine Sendung darüber, dass so gut wie alle Produkte so hergestellt werden, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt kaputt gehen. Ja. In Drucker sind Chips installiert, ja, ja. Die Seiten zählen, und ab Seite 8000 oder 14.000 verabschiedet sich der Drucker.
Kannst du aber überlisten? Gibt es Anweisungen?
Kann man überlisten, ja, gut. Ja, aber das weiß der normale Verbraucher nicht, und so wird ihm das Geld aus der Tasche gezogen.
Repair-Café.
Ja. Und die, sozusagen, was ich noch, was Heiner Mühlmann jetzt mal aufgeworfen hat, wie ist das mit der Zunahme ganz bestimmter, als seelischer Störung definierter Krankheiten? Also ich kann anschließend an die wirtschaftliche Organisation, kann ich noch eine schöne Sache von Rudolf Heinz nochmal einspeisen, wo er gesagt, allein die Konsumkultur, also das ewige Versprechen, alles zugänglich zu haben, ist der Depressionsfaktor schlechthin. Weil es wird einfach zu viel versprochen und kann nicht gehalten werden. Also so habe ich mir das in einem Aufsatz, der heißt Melancholia, ein sehr schönes Teil.
Aber das kommt natürlich auch einer Seite des Menschen entgegen, die mit seinem enormen Streben nach Genießen verbunden ist. Mhm. Ja. Ein Körper, das ist zum Genießen gemacht, wie Lacan sagt. Und dem entspricht natürlich eine bestimmte Kultur, indem sie vorspiegelt, dies sei erfüllbar. Und wir leben in einer gesellschaftlichen Situation, wo eine Auseinandersetzung mit der konstitutiven Funktion des Mangels nicht wirklich stattfindet.
Ja, weil er auch nicht mehr so in dem Maße, ja, er ist natürlich wahrnehmbar, aber nicht für die breite Masse, sondern für ganz bestimmte
Aus. Was mich selbst deprimiert, ist es gibt eine riesen konsumkritische Literatur, die aber dieses Genießen wollen einfach nicht wahrhaben will und die das versucht mit Aufklärung einzudämmen, also mit Konsumkritik.
Ja.
Das finde ich, also sie kann diese Seite, dass Menschen so programmiert sind oder dass die das wollen oder wie man auch immer es nennt.
Naja, aber was ist diese Radikalität der Psychoanalyse, die sagt, es gibt ein konstitutives Moment, das will verdrängen. Mhm. Ja, dass wir wollen nicht wissen. Es gibt erstmal keinen Wisstrieb. Wir wollen lieber nicht wissen, weil es sich darin besser genießen lässt. Das ist die Spannung, in der wir stehen.
Und alles andere ist Askese, also das Zurückdrängen dessen, was man genießen möchte. Oder?
Genau, also
das wäre die Sublimierung.
Bewegung beispielsweise.
Das wäre Sublimierung, wobei man ja auch das Nichts genießen kann. Also in der Askese kann es ein großes Genießen geben. Mhm.
Ja, jetzt bist du mal dran.
Wieso denn jetzt? Sind wir schon? Nein, ach so, du hast eben gerade so ein bisschen protestiert gegen die Erfindung dieser neuen Krankheiten, sag ich mal.
Ja.
Also ADHS oder sowas.
Ja, das ist eine Erfindung, die einmal damit zu tun hat, dass es soziale Veränderungen gibt, wo bestimmte Grenzen und Regeln in Familien nicht mehr klar sind.
Das Gesetz des Vaters ist abgebaut. Das ist jetzt das Gesetz der Mutter und der Vater ist das Gesetz der Mutter.
Ja.
Die Rollen haben sich sehr, sehr verändert. Ne?
Nicht, Regeln und Grenzen sind nicht klar. Das kommt auch von dieser Konsumseite her und alles geht. Und darauf lebt natürlich wunderbar auch eine Industrie.
Beruhigungsindustrie.
Am besten verkauft man diese Medikamente noch an Erwachsene, die hochsuchtpotent sind. Ja. Mhm. Okay.
Gibt es noch eine gute Botschaft zum Schluss?
Du hast mich mit diesen Diagnosen, ich wollte verwirrt. Noch etwas zu dem Genießen sagen, aber da ist mir jetzt der Faden abhanden gekommen.
Ja, also das ist das Universalprinzip, ne? Das kann man schon so sagen. Also das ist die Triebfeder, Wir wollen kein mieses Zeug, sondern wir wollen gutes Zeug. Ne? Man macht eine Revolution, was sagte...
Man macht eine Revolution nicht, um arm zu werden.
Genau, so zum Beispiel.
Zitat von Asger Jahn. Ja, meine Damen und Herren, drei Minuten wären es noch. Was willst du denn noch von dem Lied was spielen? Oder wolltest du ein Schlusswort?
Wolltest du noch den... Ja,
dann wir haben noch eine Musik, und zwar von Erik Satie, nachdem wir eben Leo Ferré gehört haben, über die Vergänglichkeit. Und auch bei der Musik von Satie spielt die Zeitlichkeit eine große Rolle, die auch einen Bezug zum Unbewussten hat. Aber hören wir doch selbst auf
Wiedersehen. Sagt es nicht so locker.
Was? Die Technik.
Die Technik will nicht. Warte mal.
Nee, Nummer 8.
Hast du Q?
Nee, die will nicht. Nein, die nimmt es nicht. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Das wollte vorher nicht gehen. Also, wir probieren es.
Ja,
die letzten Minuten.